heute zwei Münstergemeindemitglieder. Zuerst Herrn Professor Tammann hier begrüßen. Wenn man auf dem Internet schaut, sieht man, dass Sie Ihr Leben eben der Astrophysik gewidmet haben, dass Sie dort, wie es einmal heißt, in einer Laudatio, als Sie die Einstein-Medaille erhalten haben, heißt, an der vordersten Front mitgearbeitet haben bei der Erforschung unseres Universums. Sie haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Schöpfung und Entwicklung, haben sich eben in diesen Umbrüchen, die auch, das heißt es auch in der Laudatio, dann Albert Einstein korrigiert haben, sein statisches Weltbild, die Dynamik des Weltverständnisses, da haben Sie durch die Forschungen auch mit dem Hubble-Teleskop sehr, sehr viel beigetragen, unser Weltbild zu verändern. Umso mehr freut es mich, dass Sie hier sind und sich die Zeit nehmen, eben über Psalm 8 mit uns nachzudenken. Und jetzt möchte ich Ihnen schleunigst das Wort geben. Wir haben am Schluss dann vielleicht ein bisschen Zeit für Fragen, aber vor allem am Nachmittag dann noch einmal. Und um 10 Uhr muss die Kaffeepause sein, damit wir dann wieder die Kraft haben für die zwei nächsten Schritte. Also herzlich willkommen, Herr Professor Tammann.
Fängt gut an. Entschuldigung. Da. Meine Damen und Herren, es ist ein großes Vergnügen für mich, auch eine sehr schwere Aufgabe vor Ihnen zu stehen und Ihnen ein bisschen über die Entstehung des Universums aus naturwissenschaftlicher Sicht zu erzählen und im Zusammenhang mit Bibeltexten. Wenn ich Bibeltexte sage, dann spreche ich zu Ihnen als grauenvoller theologischer Laie und muss Sie um Entschuldigung bitten, wenn das alles sehr naiv klingt. Also der Ausgangspunkt ist der Psalm 8, wo die Schöpfung in höchst einfacher Sprache, in Anbetracht, dass sie 3000 Jahre alt ist, für mich doch unglaublich eindrücklicherweise geschildert wird. Einerseits die Allmacht Gottes und andererseits sein Schöpfungswerk. Und ich lese Ihnen rasch den Text, ich glaube, Sie haben ihn auch vor sich. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast und auf die Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel, das kommen wir darauf zurück. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt, Schafe und Rinder allesamt, auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Gut, die Schöpfung wird sehr unsystematisch aufgezählt. Es wird nicht versucht, eine chronologische Reihenfolge zu machen. Und es werden einige Dinge vertretend für alles aufgezählt. Bleiben natürlich sehr viele Fragen offen. Und eine der Fragen ist, was ist dieser Gott, der das alles gemacht hat? Und die großartigste Stelle, so viel ich weiß, in der Bibel ist Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und auf Griechisch steht Logos statt Wort und Logos ist an sich ein praktisch unübersetzbares Wort. Es bedeutet den Sinn, die Vernunft, die Welt und Sinn und Vernunft und die Welt, die Welt durch wirkende Gesetzmäßigkeit. Das ist, finde ich, eine für uns sehr gute Übersetzung. Oder kurz, das Gesetz. Gott ist das Gesetz. Also eine fantastisch abstrakte Definition Gottes, die einem Naturwissenschaftler außerordentlich nahe liegt. Und lassen Sie uns noch einen Blick auf Genesis 1 werfen. Am ersten Tag schuf Gott den Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und für mich, wenn ich das lese, ist das etwas, was auch modernerweise nicht in Worte gefasst werden kann, das Nichts. Am Anfang war das Nichts. Und die finster auf der Tiefe, es war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Es gibt offenbar nichts, es ist das Nichts. Und so glauben wir auch, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und das ist für Naturwissenschaftler der großartigste Satz in der, Entschuldigung, das ist etwas übertrieben, aber ein absolut zentraler Satz. Denn das Universum hat mit einem Lichtblitz angefangen. Und auf die Idee zu kommen, vor 1000 Jahren, vor mehreren 1000 Jahren auf die Idee zu kommen, dass das Licht am Anfang ist, ist praktisch unglaublich. Und wer das irgendwie vorausgeahnt hat, dass das ein zentraler Satz ist, auch in der modernen Welt, ist Joseph Haydn. Und ich spiele Ihnen kurz die Stelle, die Musik zu diesem Text vor. Und wenn ich bitten darf, dann wird dieses Licht werden, was wir den Urknall nennen, ausgedrückt. Dann geht die Schöpfungsgeschichte weiter und zählt chronologisch auf, was Gott dann schuf. Am zweiten Tag den Himmel, am dritten Tag die Erde, die Meere, die Pflanzen und Samen. ich finde die Samen wichtig, weil es die Fortpflanzung beinhaltet. Da am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne, am fünften Tag die Fische und Vögel und dann am sechsten Tag die Landtiere und den Menschen, Mann und Frau. Es ist etwas Unverständliches für mich, dass Fundamentalisten an dieser Tageseinteilung anstoßen oder das wörtlich nehmen. Und es sind für mich immer die Nicht-Bibelkenner, die damit Probleme haben. Denn es gibt mehrere Stellen, wo die Zeiteinheiten der Bibel in Frage gestellt werden und am deutlichsten im 9. Psalm. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vorüber ist, und wie eine Wache in der Nacht. Also das ist für Naturwissenschaftler natürlich fantastisch beruhigend. Es ist von Anfang an nicht gemeint, dass das Tag für Tag ablief. Es ist nicht mal gemeint, dass gleich lange Zeitintervalle für die einzelnen Entwicklungsschritte nötig waren, sondern das großartige und absolute moderne Denken ist, es ist eine Entwicklung da, es ist Evolution wird vorausgesetzt. Das ist das, was man heute absolut sieht. Das Universum hat sich aus unglaublichen Anfangszuständen in das heutige Universum entwickelt. Die Evolution ist heute vielleicht der eindrücklichste Teil der Kosmologie, dass man sieht, dass das Universum früher unglaublich anders war als heute. Und das ist hier so beinhaltet, dass es Schritt für Schritt das Universum sich ändert. Und ich werde dann später dazu noch kommen, ein anderes, was einem auch sehr entgegenkommt, ist, dass das anfängliche Universum, dass es komplizierter und komplizierter wird. Das Komplizierteste, was wir im Universum kennen, ist das Leben, ist das menschliche Leben. Der Mensch ist das Komplizierteste, was wir zurzeit jedenfalls kennen. Und dass es von dem anfänglich einfachen Universum zu dieser unglaublichen Komplexität des Lebens kommt, ist eine tatsächlich unerklärte Entwicklung, unerklärbare Entwicklung im Universum. Und das ist hier bereits ausgedrückt, es wird komplexer und komplexer als Teil der Schöpfung. Und es gibt Stellen in dieser Schöpfungsgeschichte, die mit den heutigen Naturwissenschaften nicht übereinstimmen. Es ist klar, der vierte Tag sollte vor dem dritten Tag kommen. Und was für mich immer sehr schwierig zu lesen ist, ist diese Stelle, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und das ist eine so engherzige Beschreibung Gottes, die meiner Ansicht nach hier nur in sehr, sehr übertragenem Weise gelesen und interpretiert werden kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mein Gott ist unendlich viel größer, als dass er sich durch ein Ebenbild Gottes darstellen ließe. Es ist so, ich weiß es nicht, ob es historisch stimmt, aber diese Biblia Pauperum, die alles immer in Bildern darstellen musste, weil die Leute nicht lesen konnten, haben dieses Bild Gottes wie den Menschen gezeichnet. Es gibt christliche Bilder, wo Christus und Gott ausgespart sind. Sie sind nur in Konturen auf dem Bild zu erkennen. Und ich finde das einen schon sehr wesentlichen Schritt zu einem großartigen Verständnis Gottes, dass man ihn gar nicht versucht darzustellen. Es ist ja im Judentum und im Islam auch tatsächlich verboten. Und das sind zwei Punkte, die ich eigentlich recht sinnvoll finde. Also das Sonderbare ist, dass das Universum mit einem Lichtblitz angefangen hat. Die Astronomen oder Kosmologen nennen diesen Lichtblitz den Urknall. Das ist ein grausam trivial klingendes Wort. Auf Englisch heißt es Big Bang, das ist noch viel schlimmer. Und das Komische ist, in den 50er Jahren gab es einen englischen Astrophysiker oder Physiker, einen unglaublich klugen Mensch, unglaublich materialistisch eingestellt. Er war überzeugt, er wisse, wie das Kosmos entstanden ist. Es war eine nicht richtige Theorie, die er hatte. Und er machte sich lustig über die Leute, die glaubten, dass das Universum mit einem Lichtblitz angefangen habe. Und er erfand das Wort Big Bang zu sagen, das ist ja verrückt. Und unglücklicherweise ist das der Terminus technicus geworden. Und die deutsche Übersetzung Urknall ist auch unbefriedigend. Es ist nicht ein rein akustischer Effekt, sondern es ist, und bei Haydn natürlich ist es, muss es ein akustischer Effekt sein, aber man glaubt ihm, es ist viel mehr, es ist ein Lichtblitz, es ist akustisch, es ist überhaupt der Anfang von allem. Es ist in Worten und Bildern nicht darzustellen, der Urknall. In neuerer Zeit ist das Wort Primum mobile vorgeschlagen worden, und das ist an sich ein sehr viel schönerer Begriff als der Urknall oder ganz sicher als der Big Bang. Und das Universum hat also angefangen mit diesem Big Bang. Und zwar, das kann man heute recht einfach datieren, vor 14 Milliarden Jahren. Die werden jetzt noch sehen, dass das gar nicht so schwierig ist, diese Zahl zu bekommen. Sie ist immer noch nicht befriedigend ganz exakt bestimmt. Es kann 15 sein, es kann 13 sein. Sie lesen in der Zeitung so verschiedene Werte, aber sie streuen jetzt um 14. Man ist eigentlich sicher, es ist nicht 16 und es ist nicht 12, sondern in der Nähe von 14 Milliarden Jahren. Und das Universum war damals beliebig klein. Beliebig klein, das heißt, also naturwissenschaftlich gesprochen, nach unten gibt es keine Grenze. Ich könnte eigentlich sagen, es war unendlich klein. Das Wort unendlich ist immer etwas gefährlich. Ich sage darum beliebig klein. Es war stecknadelgroß, es war noch kleiner. Es war submikroskopisch in seiner Größe. Und alles, was im Universum ist, war in diesem unglaublich kleinen Raum. Natürlich war alles unglaublich dicht. Alles, die ganze Materie des Universums war auf diesen winzigen Punkt konzentriert. Und es musste notwendigerweise auch beliebig heiß sein. Nach oben, also Billionen und Trillionen und Quadrillionen von Grad, praktisch unendlich heiß. Und es ist vollkommen logisch, wenn Sie alles auf so kleinen Raum färchen wollen, dann ist das Einzige, was darin Platz haben kann, bestenfalls, ist die Energie. Es war anfänglich nur Energie vorhanden. Und Sie wissen von Einstein, auch wenn man nicht viel über Naturwissenschaften weiß, dass man Energie in Materie verwandeln kann und Materie in Energie. Aber die Energie, wenn es Energie ist, die Materie, sind einfach zwei Erscheinungsformen des gleichen Phänomens. Sie können Energie viel besser zusammenfärschen als Materie. Also es ist klar, am Anfang kann nur Energie vorhanden sein, dieser Lichtblitz, aus dem sich dann alles später entwickelt. Der Mensch versucht sich immer Bilder zu machen, die können bei komplizierten Sachen nie richtig sein. Sie versuchen auch immer, Sachen sich vorzustellen. Und dieser Wunsch, sich vorzustellen, ist auf eine Art naiv. Es ist von vornherein zu erwarten, dass in der Entwicklungsgeschichte des Universums, das über Milliarden von Jahren geht, das über Trillionen von Kilometern geht, Phänomene auftreten, die wir uns nicht vorstellen können, weil wir sie einfach nicht erlebt haben. Wir müssen offen sein gegenüber Dingen, die wir nicht erlebt haben und klarerweise nicht erlebt haben können, weil wir nicht Milliarden von Jahren leben und nicht Trillionen von Kilometern reisen. Also wir werden Sachen antreffen, die unvorstellbar sind. Wir müssen sie uns einfach zur Kenntnis nehmen und fragen, ist es wirklich logisch, wie weit ist es physikalisch und naturwissenschaftlich belegt, dass diese Phänomene ablaufen können, auch wenn sie uns völlig fremd scheinen. Am allerschlimmsten ist das in der sogenannten Quantenphysik. Die Quantenphysik ist nur nicht nur unvorstellbar, sondern sie widerspricht unserer täglichen Logik. Man stellt Fragen und kriegt Fragen, wo man erwartet, dass Ja oder Nein kommt. Und dann ist die Antwort sowohl als auch. Und das ist, also für Philosophen, das Problem der Quantenphysik ist von den Philosophen heute noch nicht gelöst. Es gibt da Fragen, die auch von Philosophen nicht gelöst werden können. Es gibt also Dinge, die unvorstellbar sind im Universum. Und mich stört das eigentlich nicht, denn wir können uns alles vorstellen, was wir bereist haben. Wir können uns Laos nicht gut vorstellen, weil wenn wir da nicht schon gewesen sind, auch China ist uns schon fremd. Der Mond ist uns selber ganz ungeheuer, obwohl da schon Menschen waren. Aber da sind überall Phänomene auf dem Mond, wo man dann plötzlich ein Faktor 9 mal leichter ist als hier, kann man sich nicht vorstellen. Dass wenn wir sehr schnell reisen, unsere Uhren langsamer laufen. Also nicht schnell reisen meine ich nicht mit einer Eisenbahn, sondern ich meine mit einem Gedanken, man wird vielleicht so weit kommen, dass man fast mit Lichtgeschwindigkeit reisen kann, mit Raketen durchs Sonnensystem. Und dann werden bei dem Reisenden die Uhren tatsächlich langsamer gehen. Das hat Einstein so vorausgesagt. Und es ist inzwischen tatsächlich experimentell bewiesen und hat eine praktische Konsequenz. Viele von Ihnen benutzen wahrscheinlich ein GPS. Und dieses GPS hat eine größere Anzahl von Satelliten da oben um die Erde kreisen. Und um die in ihrer Bahn zu halten, müssen die miteinander kommunizieren. Und die laufen mit verschiedenen Geschwindigkeiten unter verschiedenen Winkeln zueinander. Und wenn man die synchronisieren will, am Ort halten will, muss man berücksichtigen, dass die verschiedene Zeiten haben. Auf dem Satellit läuft die Zeit anders. Es ist nur eine Milliardstel Sekunde, aber das addiert sich über die Tage. Und wenn man das also nicht berücksichtigen würde, würde das GPS-System zusammenfallen. Es ist unglaublich, nicht? Wir meinen, dass die Zeit sei etwas Absolutes. Ich werde Ihnen diesen Glauben noch hoffentlich anschließend zerstören können. Und das ist auch etwas ganz Relatives. Und also, was ich eigentlich malig machen möchte, ist unser Vorstellungsvermögen. Nicht vorstellbar heißt nicht falsch. Und wenn man ins ganz junge Universum geht, als es Stecknadelkopf groß war, verlieren Begriffe, die absolut in unserer Vorstellung sind, ihren Sinn. Man kann nicht mehr von einem Raum sprechen. Der Raum wird erst aufgespannt wie ein Zelt im Universum. Anfänglich gibt es keinen Raum. Es gibt überhaupt keine Zeit, nicht nur, dass sie anders läuft, sondern der Zeitbegriff macht keinen Sinn im Urknall und auch eine Zeit lang danach nachher. Und es gibt keine Materie, das habe ich Ihnen schon gesagt. Es gibt eben nur Energie, die sich dann anschließend teilweise in Materie verwandeln wird. Und jetzt kommt etwas, was Ihnen sehr feige klingt. Wenn Sie den Astronomen fragen, was war, oder überhaupt einen Physiker fragen, was war vor dem Urknall, was ist im Urknall passiert und was war vorher, dann ergibt sich aus dem Gesagten ganz automatisch die Frage, macht für den Physiker keinen Sinn, weil es keine Zeit mehr gibt. Es gibt das Wort vor gar überhaupt nicht. Die Zeit wird erst im Urknall oder sogar eine Zeit lang nach dem Urknall sinnvoll und man hat im Urknall keine Zeit und es gibt kein davor. Also prinzipiell gibt es keine Antwort von der Naturwissenschaften auf die Geschehnisse während des Urknalls oder etwa nach der Ursache des Urknalls. Wir kommen darauf nochmal zurück, aber das Fundamentale ist, es gibt Fragen, die nicht gefragt werden dürfen oder auf die man von Anfang an keine Antwort haben kann. Und wenn Sie nach einer Zeit fragen, die es prinzipiell nicht gibt, gibt es auch prinzipiell keine Antwort auf diese Frage. Seit dem Urknall wächst das Universum. Es wird ständig größer und hat sich inzwischen eben von Stecknadelgröße auf das heutige Universum ausgedehnt. Diese Ausdehnung, das ist also wirklich, können Sie sich das räumlich vorstellen. Ich darf nicht vom ganzen Universum reden, um exakt zu sein, sondern das heute beobachtbare Universum, soweit man rausgucken kann, war mal auf Stecknadelgröße komprimiert. Und als es ungefähr eine Tausendstel Sekunde war, das heute beobachtbare Universum, hatte es die Größe dieser Orange. Tatsächlich. Das heißt nicht, dass es das, wir können nicht das ganze Universum sehen. Wegen der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit haben wir einen Horizont. Das Universum ist größer, als was wir sehen können. Aber das, was wir heute sehen können, und das sind ungefähr 20 Milliarden Lichtjahre, oder das ist für Sie einfacher, wenn man jetzt sage, 13 Milliarden Lichtjahre, so lang wie das Universum ist, reißt das Licht. Und ein Lichtjahr sind 9 Billionen Kilometer. Und davon, also 13 Milliarden Mal diese Distanz, ist die Entfernung, in die man hinausblicken kann. Und das alles kommt aus einem Volumen, das so groß war, als das Universum eine Tausendstel Sekunde alt war. Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie so das Wachsen des Universums abläuft. Ich zeige Ihnen das hier anhand eines Google-Hops, der aufgeht. Und die Frau Siegrecht, Frau Schmid, hat uns tatsächlich überraschenderweise so einen Google-Hop gebacken. Das Loch hier im Zentrum ist nicht typisch für das echte Universum. Es ist dieser Hefeteig gemeint, der aufgeht. Und wir tun jetzt im Moment lang etwas ganz, ganz Verbotenes. Wir stellen uns aus dem Universum heraus und gucken es von außen an. Das führt in vielen Fällen zu Fehlschlüssen. Sie können sich nicht ins Nichts stellen und das Universum von außen angucken, sondern Sie befinden sich in diesem Google-Hopf drin, in diesem aufgehenden Hefeteig. Und das, finde ich, ist sehr gut durch diesen Google-Hopf. Für diese Betrachtung ist der Google-Hopf ein fantastisch schönes Modell. Sie sitzen im Google-Hopf drin und der Google-Hopf geht auf und es hat sich schon Materie gebildet in diesem Universum. Es gibt schon Rosinen, sind die Materie, das ist für den Astronomen sind das die Galaxien. Und die Galaxien werden auseinandergetrieben. Die Entfernung zwischen den Rosinen wächst und wächst. Und interessanterweise, auch im Google-Hopf, der macht das furchtbar klug, die Entfernungen wachsen umso schneller, je größer sie schon sind. Entfernte Rosinen entfernen sich schneller im Google-Hopf voneinander als benachbarte Rosinen. Und damit das Bild hinterher wieder gleich aussieht, und das ist die Entdeckung der Hausfrauen, dass das tatsächlich klappt, dass die Rosinen nicht unten links liegen bleiben, sondern mitmachen. Und das ist wie im Universum. Und wenn die Astronomen rausgucken und andere Galaxien beobachten, dann sehen sie tatsächlich, die fliegen alle von uns fort, und zwar umso schneller, desto weiter sie entfernt sind. Die entferntesten Galaxien, die wir heute sehen können, bewegen sich mit 95% der Lichtgeschwindigkeit. Es gibt noch weitere, aber die senden so wenig Licht zu uns, dass wir sie nicht sehen. Und das ist also eine gute Veranschaulichung der Expansion des Universums. Ich glaube, wir dürfen hinterher die Teile des Google-Hopfs essen, nicht? Und es ist dann nicht der Google-Hopf, den wir essen, sondern es sind Teile des Universums. Dieses Bild ist vielleicht etwas ein Schritt zu weit. Ach, ich wollte Ihnen noch ein Bild zeigen. Ich habe inzwischen hier Unordnung gestiftet. Gut, es scheint nicht findbar zu sein, macht auch nichts. Im Urknall war dieser Lichtblitz, dieser Energieblitz. Es war Quadrillionen und noch mehr Grad heiß und das Universum, seitdem es expandiert, ist es kühler und kühler geworden. Wenn Sie zwischen die Galaxien gehen und dort heute die Temperatur messen, ist es 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt, das ist minus 271 Grad. Also heute hat das Universum eine Durchschnittstemperatur von minus 271 Grad. Und damals war es Trillionen und Trilliarden von Grad heiß. Und es kühlt sich laufend ab. Und wird, oder zunächst folgende Gedanken, wo ist diese Strahlung von damals? Es müsste der Himmel, diese Strahlung kann ja nicht entweichen aus dem Universum. Alles, was im Universum ist, bleibt im Universum. Unser Raum muss erfüllt sein von diesem Lichtblitz aus dem Urknall. Den Urknallblitz muss man heute noch sehen können. Der Himmel muss also unglaublich hell leuchten. Das tut er bekanntlich nicht. Und der Grund ist ganz einfach der, dass ganz am Anfang war das Universum undurchsichtig. Als es nur aus Energie bestand, konnte kein Licht aus dem sich fortpflanzen innerhalb des ganz jungen Universums. Und es wurde, als es 380.000 oder sagen wir 400.000 Jahre alt war, verglichen auf Milliarden ist das sehr, sehr früh, in seiner frühesten Jugend wurde das Universum durchsichtig. Und in dem Moment hatte es eine Temperatur von 3000 Grad. Also das erste Licht, das sich fortpflanzen konnte im Universum, entspricht einer 3000 Grad Strahlung. Das heißt, der Himmel müsste nach allen Richtungen wie ein glühender Körper von 3000 Grad sein. Das Licht kann ja nicht raus aus dem Universum, es muss noch hier sein. Und wo ist der Denkfehler, warum ist der Himmel nicht 3000 Grad heiß? Aus dem ganz einfachen Grund, weil seither das Universum sich ziemlich genau um einen Faktor 1000 gestreckt hat und das Licht ist um einen Faktor 1000 abgeschwächt worden. Die Wellenlängen sind um einen Faktor 1000 größer geworden des Lichtes und es kommt jetzt nur noch ganz schlaff zu uns. Und das heißt, bei relativ großen Wellenlängen, diese Wellenlängen haben 1 Millimeter Wellenlänge, das kann unser Auge nicht mehr sehen, wir können nur viel intensiveres Licht sehen. Aber wenn Sie ein spezielles Teleskop nehmen, man nennt das Radioteleskop, es hat nichts mit Akustik zu tun, mit einem Radioteleskop sehen Sie, dass tatsächlich der ganze Himmel leuchtet. Das ist diese kosmische Hintergrundstrahlung, für die es 2 Nobelpreise gegeben hat, das war die Funde für alle Physiker war das der endgültige Beweis, dass es den Urknall gegeben haben muss. Es war an sich schon naheliegend, weil alles von uns wegstiebt. Das heißt, dass zu einer früheren Zeit mal alles hier gewesen ist. Achtung, mit hier, der Urknall war nicht hier, sondern es war ja alles in dieser Stecknadel vereint. Jedermann im Universum glaubt zu gleichem Recht, der Urknall sei hier gewesen. Die anderen sehen das auch. Sie sehen das auch im Kugelhopf sehr schön. Jede Rosine im Kugelhopf meint, sie sei im Zentrum des Kugelhopfs, weil alle anderen Rosinen von der wegströmen. Also wir sind in der Beziehung natürlich nicht bevorzugt. Gut, dass ich diese kosmische Hintergrundstrahlung als letzter Beweis, dass ich Ihnen keinen Unsinn erzähle. Der Naturwissenschaftler kann nie schwören, dass er recht hat, aber dass der Urknall stattgefunden hat, ist von allen, von 99,9% der Physiker akzeptiert und gilt heute als Grundwissen. Vielleicht wird in 10 Jahren eine Entdeckung gemacht, die das revidiert, dieses Bild, aber im Prinzip scheint es unwahrscheinlich, dass da noch ein Fehler drin liegt. Es hat es einen Urknall gegeben und es gibt 2 entscheidende Beobachtungen, die ich Ihnen genannt habe, die Hintergrundstrahlung und die Expansion, die beobachtet ist. Es gibt andere Hinweise, dass das sehr logisch ist. Es gibt keine Widersprüche in sich selbst. Also das scheint zum wenigst fraglichen Teil des naturwissenschaftlichen Wissens. Dieses Bild ist so schlecht, dass ich mich auch nicht lange mit dem beschäftigen will, es kommt hier so schlecht raus. Die Idee ist die, dass ich Ihnen hier zeigen wollte, dass am Anfang dieser Urknall war und die Zeit dehnt sich jetzt in der Richtung aus und dadurch, damit, dass dieses Volumen dicker wird, ein bisschen dicker wird, soll die Expansion des Universums ausgedrückt werden. Das ist natürlich aus zeichnerischen Gründen völlig verzerrt. Diese Expansion müsste hier steil nach oben gehen und hier steil nach unten. Geht gewaltig auf. Das ist hier noch schwach angedeutet. Und am Anfang war nichts als Strahlung. Das ist unstrukturiert hier. Es ist sehr, sehr simpel, das Universum. Das ist das, worauf ich vorhin schon angespielt habe. Es gibt keine Komplexitäten im Universum. Es ist tatsächlich unglaublich simpel, das ist verrückt, zu realisieren, dass damals das Universum zwar grauenvoll heiß, grauenvoll dicht und klein war, aber stinklangweilig, weil es an jedem Ort die gleiche Temperatur, die gleiche Dichte hat. Es war keinerlei Information in diesem Universum. Es war einfach ein Mondaminbrei mit ungewöhnlichen Eigenschaften, aber keiner Information drin. Und dann dehnt sich das Universum aus und dann kommt ein Moment, wo es durchsichtig wird, das sieht leider kommt hier gar nicht zur Geltung, da sieht man diese kosmische Hintergrundstrahlung, dieser früheste Teil ist ja undurchsichtig, in den können wir nicht hineinblicken, dann kommt die erste Zeit, wo das Universum durchsichtig ist, wo man hineinblicken kann und dann entsteht das, was sehr schwer zu erklären ist heute, man glaubt es jetzt zu verstehen, der Mondaminbrei gerinnt, es bilden sich Klümpchen. Und das Universum wird also viel lustiger, es gibt Orte, wo es dichter und weniger dicht ist, heißer und weniger heiß ist. Und aus diesen Klümpchen bilden sich die Galaxien, was die Astronomen Galaxien nennen. Galaxien sind Ansammlungen von jeweils 100 Milliarden Sonnen. Und das sind die Bausteine im Universum, die Galaxien, und die brauchen Zeit. Die anfänglichen Galaxien sind sehr einfach, sehen anders aus als die heutigen Galaxien. Die kann man direkt beobachten, sie gucken einfach weit raus. Da sehen Sie ja die Objekte, wie sie waren zur Zeit, als sie ihr Licht aussandten. Und wenn sie 10 Milliarden Lichtjahre entfernt sind, dann sehen Sie heute doch, wie sie vor 10 Milliarden Jahren waren. Also man kann diese frühen Galaxien direkt beobachten. Sie sind die ersten großen Bausteine im Universum und die sind wirklich noch anders als unsere. Und dann findet die Entwicklung statt. Schließlich sehen Sie Galaxien in unserer heute ist ja hier rechts im Bild, sehen Sie unsere Nachbargalaxien, wie sie eben heute sind. Oder heute, sie sind alle ein paar Millionen Lichtjahre entfernt. Sie sehen sie, wie sie vor ein paar Millionen Lichtjahren waren. Aber das ist praktisch heute. Also diese Entwicklung hier lässt sich in großem Detail nachvollziehen. Und das sollte in diesem hier miserabel zum Ausdruck kommenden Bild dargestellt sein. Aber ich glaube, Sie verstehen, was ich sagen will. Anfänglich sehr einfach. Und es bauen sich die Galaxien langsam auf. Und in diesem Prozess, in diesem Entwicklungsprozess sind Schritte, die ungemein schwierig sind und positiv ablaufen. Wenn ich sage, es war ein erfolgreiches Universum, unterstelle ich immer, dass es den Menschen hervorbringen wollte. Also das ist vielleicht ungeschickt ausgedrückt, aber wenn wir jetzt vor einem Moment mal annehmen, das Universum sollte sehr, sehr komplex werden oder sollte Komplexitäten enthalten, dann sind wir sicher die Krönung in diesem Entwicklungsprozess. Wir sind mindestens das Komplexeste, was wir kennen. Und wenn das Ziel des Universums war, mussten einzelne Schritte durchlaufen werden, die größte Wahrscheinlichkeit haben, schief zu gehen. Und sie sind trotzdem positiv verlaufen. Und ich gebe Ihnen jetzt, ich könnte Ihnen, glaube ich, 24 so Beispiele geben. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Ich habe Ihnen erzählt, die Energie verwandelt sich in Materie. Aber das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Sie können das im CERN machen, im CERN können Sie Energie erzeugen und tatsächlich neue Teilchen, neue Materie machen. Aber immer wenn Sie Materie machen, bildet sich auch Antimaterie. Und die Antimaterie ist was vollkommen Logisches, ist experimentell nachgewiesen, ist es uns völlig unvertraut, weil wir es nie antreffen. Warum treffen wir die Antimaterie nie an? Weil Materie und Antimaterie sich gegenseitig vernichten. Und dem Universum ist eigentlich nicht gegeben, Materie zu machen, weil wir immer, wenn es Materie macht, macht es auch Antimaterie und die beiden vernichten sich und sie bilden wieder Energie. Also Energie ist die natürlichere Form dieser Materie. Energie, wenn Sie die Wahl zwischen beiden haben, ist die Energie eigentlich die favorisierte. Und warum ist überhaupt Materie im Universum entstanden? Und der Grund ist der, dass es ein Milliardstel mehr, wenn immer Sie Energie aus Energie Materie machen, entsteht ein Milliardstel mehr Materie als Antimaterie. Und tatsächlich hat sich im Universum die Materie und die Antimaterie gegenseitig vernichtet, aber es waren Milliardstel mehr Materie vorhanden und die ist übrig geblieben. Und alles, was im Universum Materie ist, ist dieses übrig gebliebene Milliardstel. Und man ist dran, das nennt man die Symmetriebrechung physikalisch zu verstehen, aber sie ist zurzeit nicht wirklich verstanden. Und das ist, sieht so aus, als sei da geschraubt worden, um doch ein bisschen Materie im Universum erzeugen zu können. Das zweite Beispiel, das ich nennen will, ist, am Anfang war keine Materie da. Dann kam die einfachste Materie aus den Energiefeldern, das sind so Elementarteilchen. Und schließlich, als es kühler wurde, haben sich die Bausteine der heutigen Materie gebildet. Das sind die Protonen und die Neutronen. Und als es noch kühler wurde, das war also so nach 100 Sekunden nach dem Urknall, hatte es sich auf eine Milliarde Grad abgekühlt. Und zu der Zeit gab es schon diese Bausteine der heutigen Materie, die Protonen und Neutronen, und es war so kühl, die eine Milliarde Grad, dass die sich sogar zusammenlagern konnten, die Protonen und die Neutronen, das wollen die gerne. Und dann bilden sie chemische Elemente. Das einfachste chemische Element ist Wasserstoff, das ist nur ein Proton. Dann das nächst wichtige Element und nächst leichte Element ist Helium, das besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Und jetzt war es kühl genug geworden, dass die sich zusammenlagern und wir erwarten, dass sich jetzt 100% Helium bildet. Und das wäre ein riesiges Pech fürs Universum gewesen, weil das Universum dunkel geblieben wäre. Der Himmel leuchtet, beziehungsweise die Sterne leuchten, weil die Sterne in ihrem Innern Wasserstoff in Helium verwandeln, also eine Wasserstoffbombe im Innern betreiben. Unsere Sonne tut das auch. Und die Energie, die von der Sonne ausgestrahlt wird, ist letztlich eine Wasserstoffbombe, Wasserstoff in Helium verwandeln. Wenn Sie in den ersten 100 Sekunden alle Materie in Helium verwandeln, ist kein Brennstoff für die Sterne mehr vorhanden und die Sterne werden nie leuchten können. Warum ist nur 24% Helium entstanden? Das kann man heute theoretisch berechnen, wie auch beobachten, überall im Kosmos, wo die Chemie sich nicht geändert hat seit dem Anfang, ist 24% Helium. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass der Urknall realistisch ist. Warum hat sich nur 24% Helium gebildet? Weil das Neutron ein bisschen schwerer ist als das Proton. Hier unten steht dieser Faktor. Es ist ein Promille schwerer als das Proton. Das heißt, es ist teurer zu machen. Es braucht mehr Energie. Das heißt, es gibt weniger Neutronen als Protonen. Die Zahl geht nicht auf. Und Sie können nur so viel Helium bilden, wie Sie Neutronen haben. Und das, in dem, das führt dazu, dass sich nur 24% Helium bildet und nicht 100% Helium. Und das führt dazu, dass das Universum bzw. die Sterne leuchten können. Es ist diese lächerliche Zahl, diese Abweichung von 1. Wenn das eine 1 wäre, wären wir alle nicht da. Und unser Dasein hängt also diesem Faktor, um den das Neutron schwerer ist als das Proton. Und so gibt es 24 Beispiele, wo man das Gefühl hat, um Gottes Willen, das ist ja so knapp, wie kann das funktionieren? Und das ist dann eigentlich die riesige Frage für uns alle. Ist das Zufall, dass diese extrem schwierigen Schritte immer übersprungen wurden? Oder ist dahinter eine Planung? Und als Naturwissenschaftler kann man die Entscheidung nicht machen. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Es gibt Physiker, die sagen, das ist selbstverständlich Zufall. Es gibt andere Physiker, die sagen, es ist so unglaublich komplex und immer wieder von Neuem, dass dahinter irgendeine, etwa eine höhere Planung sein muss, dass das alles abläuft. Das gleiche Problem, vielleicht nicht in der Intensität, stellt sich dann bei der Entstehung des Lebens und der Entwicklung des Lebens. Da kann man auch sagen, die Entwicklung, die das Leben durchgemacht hat, von der einfachsten Alge bis zum Menschen, ist durch Zufall und Selektion entstanden. Und es gibt sehr ernsthafte Biologen, die sagen, die einzelnen Entwicklungsschritte sind zu groß, wenn nicht ein Entwicklungsplan da unterlegt worden ist. Sie erwarten ja keine Antwort von mir auf die Frage. Ich stelle nur diese Frage, die uns alle betrifft und auf die man nur subjektive Antworten finden kann. Die Zeit schreitet voran, darum ist es an der Zeit, dass ich über die Zeit rede. Ich habe Ihnen vorhin mal gesagt, am Anfang gab es keine Zeit im Urknall. Dazu wollte ich vielleicht noch ein paar Worte sagen. Zeit gibt es immer dann, wenn Sie einen regelmäßigen Ablauf haben. Also ein Pendelschlag ist, das Pendel schlägt periodisch und regelmäßig und Sie können Pendelschläge zählen und das gibt Ihnen dann die Zeit. Und die Zeit selber, das ist unglaublich schwer zu definieren. Am besten für mich ist die Definition zu sagen, die Zeit trennt die einzelnen Ereignisse voneinander. Wenn es keine Zeit gäbe, würde alles jetzt auf einmal passieren. Und diese Aufreihung der Ereignisse ist die Funktion der Zeit. Und die gibt es nur, wenn Sie Pendelschläge haben. Und Sie sagen, nein, Pendelschläge, hören Sie auf, ich nehme eine Armbanduhr mit einer Unruhe oder mit einer Feder oder ich zähle Wassertropfen oder wie das in der Antike gemacht worden ist, um Zeiten zu messen oder ich denke mir irgendeinen anderen Zeitmaß aus. Aber das setzt immer voraus, dass Sie irgendeine Materie haben, die sich regelmäßig bewegt. Und wenn Sie, es gibt Situationen, wo das nicht, das stillstehende Pendel kann Ihnen keine Zeit anzeigen. Und das ist nicht nur bei der Pendeluhr so, sondern auch bei der Uhrfeder oder den Wassertropfen. Sie brauchen diese regelmäßig fallenden Wassertropfen, um sie sinnvoll zählen zu können. Und dann kommt man ins frühe Universum hinein, von dem ich Ihnen gesagt habe, dass es so einfach war, dieser Mondaminbrei, als alles noch unstrukturiert war. Und wie wollen Sie in diesem Mondaminbrei eine Zeit messen? Da gibt es kein Pendel und keine Feder und keine Wassertropfen. Es ist rechts das Gleiche und links das Gleiche. Und heute, es ist gefährlich zu sagen, ich rede jetzt von Zeit, heute der gleiche Mondaminbrei wie morgen. Also, Sie haben nichts, womit Sie die Zeit messen können. Und das ist für den Physiker ein fundamentaler Einwand. Der Physiker kann nur von Begriffen reden, die im Prinzip gemessen werden können. Man kann nicht einfach fiktiv eine Zeit unterstellen. Es ist ein gutes Beispiel für eine zeitlose Situation, ist ein Billardtisch. Nehmen Sie einen Billardtisch an, auf den viele Kugeln sind und die sich reibungslos bewegen. Also was Sie stellen, wenn Sie stoßen Sie einmal an und dann bewegen Sie sich in alle Zukunft, es gibt keine Reibung. Und auf diesem Billardtisch, das ist eine chaotische Situation, das ist ein Chaos, diese Kugeln, die auf dem Billardtisch rumlaufen, keine gemeinsame Gesetzmäßigkeit. Alles fliegt herum und im Prinzip können den Billardtisch heute von dem von morgen und von gestern nicht prinzipiell unterscheiden. Die Situation von gestern kommt übermorgen vielleicht wieder rein zufällig praktisch gleich zustande. Aber es ist keine Gesetzmäßigkeit in diesem Chaos. Und Sie können also diesen Billardtisch nicht datieren. Sie können ganz sicher nicht sagen, wie lang dieser Billardtisch schon läuft, wenn der wirklich reibungsfrei läuft. Das ist ein zeitloser Zustand auf diesem Billardtisch und so ist das junge Universum. Und wir dürfen also nicht erwarten, das junge Universum zeitlich zu verstehen und schon gar nicht zu verstehen, warum, was vor der Zeitentstehung gewesen ist. Und vielleicht noch eine kurze Bemerkung. Es ist auf eine Art sehr, sehr erstaunlich. Wir datieren das Universum auf 14 Milliarden Jahre und sagen, so der Fehler an dieser Bestimmung ist so groß. Und dann will man im letzten Moment schlapp machen wegen dieser lächerlichen Tausendstel oder Hunderttausendstel Sekunde vor dem Urknall, hört es plötzlich auf und sagt, da können wir nicht weitermachen. Und wie muss man sich das vorstellen? Die Sache ist einfach die, man kann aus dem Wachsen des Universums leicht ausrechnen, wir wissen, wie groß es heute ist, wir sehen, wie schnell es sich ausdehnt, wir können zurückrechnen, wann dieser Kuchen in den Ofen gesteckt wurde. Aber dann kommt man in diese heißen Phasen und dann wird es für den Physiker schwierig. Er kann im Laboratorium noch die Temperaturen herstellen, die da herrschten, und die Dichten herstellen. Er weiß, wie die Materie sich benimmt. Da kommen neue Gesetzmäßigkeiten, neue Teilchen zum Vorschein. Sie lesen jetzt jeden Tag die Jagd nach dem Higgs-Teilchen im CERN. Das ist die ganz, ganz frühe Materie. Und dann hat man vielleicht bald dieses Higgs-Teilchen und man ist schon wieder näher am Urknall. Dann sind sie ungefähr auf eine Milliardstel Sekunde an den Urknall herangekommen, wenn Sie das Higgs-Teilchen haben. Dann können Sie die Materie machen, wie sie damals geherrscht hat. Und dann wollen Sie aber wissen, wie es von einer 10 Milliardstel Sekunde war. Und dann wird es viel, viel schwieriger. Es wird nicht nur ein Faktor 10 schwierig, sondern es kommen wieder neue Gesetzmäßigkeiten ins Spiel, über die man nur spekulieren kann. Und dann sind Sie auf einer hundertsten Milliardstel Sekunde noch keineswegs zufrieden. Sie wollen wissen, wie es von der 100 Milliardstel Sekunde war. Und letztlich geht das so logarithmisch gegen den Urknall. Je näher Sie kommen, desto dramatisch viel schwieriger wird es. Und am Schluss ist alles, wenn dann die Materie und die Zeit keinen Sinn mehr hat, dann haben wir auch kein physikalisches Instrumentarium mehr. Also in den letzten Bruchteilen von Sekunden verlieren wir das ganze Instrumentarium und kommen nicht an den Urknall selber heran. Ein Phänomen muss noch erwähnt werden. Das ist, dass wir auf der Erde physikalische Gesetze ableiten. Die Gravitationskraft, dass Körper sich untereinander anziehen, dass elektrische Ladungen sich anziehen oder abstoßen, je nach ihrem Vorzeichen, dass ein Körper, den sie erhitzen, Strahlung abgibt. Und diese Gesetze, die auf der Erde abgeleitet werden, gelten offenbar im ganzen Kosmos. Es ist bisher kein neues physikalisches Gesetz in der Kosmologie oder in der Astrophysik gefunden worden. Man hat die Sachen erweitern müssen. Man sieht ja größere Temperaturen, als auf der Erde möglich sind. Man sieht größere Dichten. Man sieht extremere Zustände. Man muss die physikalischen Gesetze auf der Erde, die wir auf der Erde bestimmen, erweitern, sinngemäß. Aber es ist nichts Fundamentales dazugekommen. Und man kann sagen, das ist überhaupt das Großartigste im Universum, dass es allgemeine Gesetze gibt. Und Gesetze normalerweise sind erlassen. Es gibt Leute, die so argumentieren und sagen, dahinter muss jemand stehen, der die Gesetze erlassen hat. Das Ganze ist etwas ein sprachliches Problem, weil das Wort Gesetz so inhaltsträchtig ist. Es gibt Materialisten, die sagen, Quatsch, das sind einfach Materialeigenschaften, dass diese Apfelsine sich mit einer anderen Apfelsine oder auch mit irgendeiner anderen Masse, dass die sich anziehen, sind, ist einfach eine Materialeigenschaft der Materie. Beziehungsweise das Gleiche dann bei den elektrischen Abstoßungen oder beim Strahlungsgesetz. Also diese Materialerklärung liegt mir etwas fremd, das kommt mir ziemlich semantisch, diese Interpretation vor. Andererseits sehe ich die bisschen heimtückische Argumentation, das, was wir in der Physik Gesetz nennen, gleichzusetzen mit dem, was wir spirituell als Gesetz verstehen und das etwas, das ein Gesetzgeber verlangt. Also es führt wieder zu keinem eindeutigen Schluss, aber Sie können es interpretieren, drüber nachdenken. Sind die Gesetze notwendigerweise erlassen oder nicht? Die Physiker wissen das nicht besser als Sie. Und ein letztes Problem, es ist, die Zeit ist vorbei, also ganz, ganz schnell noch diese Bemerkung. Das Universum, die Physik will immer Unordnung. Alles, was geordnet ist, muss eingeebnet werden. Die Parfümflasche, die unendlich viel Goldgeld mit ihrem Parfüm gekostet hat, will zerbrechen und das Parfüm will verdampfen und es will sich in den allgemeinen Untergrund wieder hineinmischen. Also Information soll vernichtet werden. Das ist ein ganz wichtiger Satz, der Entropiesatz. Die Entropie ist die Unordnung. Die Unordnung soll erhöht werden. Alle physikalischen Gesetze laufen in der Richtung. Und im Universum ist es umgekehrt gelaufen, nicht? Ich habe Ihnen zwischendurch immer wieder gesagt, am Anfang war es so furchtbar simpel und wir sind so hochgradig komplex. Wir sind eine unglaubliche Entropieverletzung. Das Gegenteil von Unordnung. Und das ist ein Punkt, der Physikern zu denken gibt. Darüber ist viel nachgedacht worden. Es gibt keine saubere Lösung dafür. Und das ist vielleicht eines der großen Wunder, dass wir überhaupt hier sind und heute zusammen sein konnten. Und entschuldigen Sie die Zeitverspätung. Danke vielmals. Applaus